Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe in dieser Episode ein echtes Power-Duo zu Gast. Dr. Luise Berger ist Beauty-Doc und Mama der zauberhaften Eleonora Berger. Luise wurde als frisch gebackene Mama ihrer 4 Monate alten Tochter alleinerziehend und steckte noch mitten in ihrer Facharztausbildung. Sogar ihr Vater sagte ihr, sie könne den Beruf als Chirurgin jetzt mit Kind an den Nagel hängen. Aber Luise hat sich durchgekämpft und erzählt uns von diesem herausfordernden Weg. Von ihrer Tochter Eleonora möchte ich wissen, wie es für sie war, dass ihre Mutter 12 Stunden Schichten im Krankenhaus geleistet hat, wodurch ihre Mutter-Tochter-Verbindung so stark geworden ist und was sie letztendlich dazu bewegt hat, direkt nach ihrem Abschluss ins Unternehmertum einzusteigen.
Legen wir direkt mal los.
Ich freue mich total, dass ich heute bei euch in München sein darf. Ich bin hier bei Dr. Luise Berger und ihrer Tochter Eleonora und ich freue mich, weil ihr seid so ein starkes Mama-Tochter-Duo und habt mittlerweile sogar eure eigene Firma zusammen. Und ich möchte einfach mal wissen, wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr heute seid, ob das immer so einfach war, hier mit dem eigenen Kind zusammenzuarbeiten, beziehungsweise die Mama dann auch als Chefin in Anschluss, wobei du ja schon im Vorgespräch gesagt hast, die ist deine Chefin. So. Es ist einfach eine super inspirierende Geschichte und unsere Community wird bestimmt brennend interessieren, wie man das auch hinkriegt, als Single-Mama dann auch so eine Unternehmerin zu werden, wie du es geworden bist und wie man dann auch seine Kinder damit ins Boot holen kann. Wie schön, dass ich hier sein darf, dass du da bist.
Dankeschön.
Erzähl doch erstmal, wer bist du, was machst du, Luise, und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, also mein Name ist Luise Berger. Ich bin eine geborene Schmidt tatsächlich und ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und habe meine eigene Praxis seit 11 Jahren hier in München. Der Weg bis hierher war sehr, sehr steinig, muss ich sagen. Also ich bin sehr viele Umwege gegangen, weil ich eben sehr früh alleinerziehend war. Eleonora war 4 Monate alt, als wir uns getrennt haben, also mein Ex-Mann und ich. Und ja, wie das so ist als Mutter, als alleinerziehende Frau, ist es extrem schwierig, muss ich sagen. Es war wirklich teilweise der Gang durch die Hölle. Man hat, finde ich, oder damals zu der Zeit hatten wir wenig Unterstützung. Also ich habe nicht bevorzugt einen Krippenplatz bekommen, weil ich alleinerziehend war, sondern es war gleichgestellt zu Eltern, die zusammenwohnen, aber eben beide berufstätig sind. Also es war schon echt schwierig.
Vor allem in der Männerdomäne war ja die plastische Chirurgie so von Männern besetzt ist und dann alleine als junge, hübsche, intelligente Frau mit Kind sich da durchzusetzen, ist natürlich extrem hart, weil man auch viel mit Missgunst und Neid kämpfen muss oder auch mit Konkurrenzgedanken halt von
Den weiblichen Kollegen. Ja, anfangs finden sie es toll, da kommt eine junge, hübsche Frau und ah, toll. Aber wenn man dann auf einmal was kann, also wenn man auf einmal gut ist im OP und man sieht, oh, ins ist, vielleicht ist die häufiger als ich im OP und das ist dann wirklich Konkurrenz, dann wird es richtig schwer. Und ich muss sagen, es war eine extrem harte Zeit dann noch, den Facharzt fertig zu machen, während Eleonora noch ganz klein war. Und ich muss auch sagen, die ersten 2 Jahre war ich mit ihr zu Hause. Sie war so ein richtiges Mama-Kind. Ich habe den Krippenversuch mit 1,5 schon mal gestartet. Das ging aber schief. Das ließ sich überhaupt nicht umsetzen, sodass wir dann 2 Jahre eigentlich zusammen waren. Und in der Zeit hatte ich wirklich keinen Cent. Also wir haben Sozialhilfe bekommen. Mein Ex-Mann hat erstmal natürlich gar keinen Unterhalt zahlen wollen, wie das so ist, dann vor Gericht und dann musste er halt diesen Düsseldorfer Tabelle Pflichtanteil zahlen. Aber gut, das waren, wie viel war das? 1.200 bis 1.200, irgend sowas um den Dreh. Das heißt, von 1.200 € zu leben, ist echt schwierig, ja. Und ich konnte nicht zum Bäcker gehen, um eine Brezen zu kaufen, also maximal zum Penny und da aus dem Backshop eine Breze gezogen oder sowas. Also es war schon echt schwierig, das muss ich sagen. Ich finde, da haben alleinerziehende Frauen auch wirklich zu wenig Unterstützung.
Auch vom Staat.
Auch vom Staat.
Was Rechte und Pflichten betrifft, weil Männer immer denken, dass sie so viele Rechte haben, aber ihre Pflichten als Vaterrolle oder als...
Genau, dass ich... Ja, er das Düsseldorfer Tabelle dann auf, ja. Also ich war wirklich... Ich krieg Gänsehaut. Das Thema ist bei uns gerade auch brandaktuell.
Ja.
Und es ist aber trotzdem maximal beeindruckend, wie du das jetzt erzählen kannst und was für eine Stärke aus dieser Zeit wahrscheinlich auch erwachsen ist.
Ja, das stimmt. Es ist... wie soll ich sagen? Ich wünsche es keiner Frau. Es ist der absolute soziale Abstieg.
wenn man nicht wirklich aus einem reichen Haushalt kommt, und ich komme überhaupt nicht aus einem reichen Haus, meine Eltern sind Akademiker, aber haben kein Geld. Deswegen hatte ich auch keine finanzielle Unterstützung von zu Hause. Das ist Fakt.
Ja. Und alles zu 100% selber.
Und ich möchte den jungen Frauen jetzt mitgeben, die alleine mit ihrem Kind zu Hause sitzen. Ihr seid wirkliche Heldinnen. Ihr seid großartig, was ihr stemmt. Ich wünschte, ihr hättet mehr Hilfe und es würde leichter von der Hand gehen. Ich kann euch nur sagen, es wird besser und ihr schafft es. Und ich bin sicher, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt. Und wie man das schaffen kann, das hast du ja jetzt bewiesen. Also in dieser Zeit auch dieses Unternehmen hier aufzubauen. Und ich meine, du gehörst ja eigentlich zu den gefragtesten Chirurginnen hier im Münchner Bereich, würde ich jetzt mal behaupten.
Nicht nur München.
Und also magst du mal erzählen, wie es dann weiterging? Also woher hast du dann im Prinzip die Stärke genommen, auch zu sagen, hey, ich will da mein eigenes Unternehmen auch draus machen, ich will da eine eigene Praxis aufmache. Hattest du vielleicht hier und da auch mal so diesen Struggle, klar, mit einem kleinen Kind, man muss immer schauen, wie ist es mit der Vereinbarkeit, besonders wenn man kaum jemanden hat, der sich mit kümmern kann. Wie ging es dir damit und wie hast du das durchgezogen?
Also offen gestanden wusste ich das im Kindergarten schon.
Also es war wirklich mein Traum, Chirurgin zu werden. Also dass es dann plastische Chirurgie wurde, kam später, aber ich wollte immer Chirurgin werden. Ich wusste immer, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und eigentlich mit dem Tag der Facharzterlangung habe ich die Klinikkarriere beendet und habe sofort meine eigene Praxis eröffnet. Das heißt, es gab gar keinen Plan B. Das war klar, dass ich das machen werde. Und ja, ich habe alles dafür getan, dass wir das umsetzen konnten. Ja. Und Eleonora hat mich, glaube ich, als sehr konsequente und hart arbeitende Mutter kennengelernt, wusste, es geht nicht anders. Sie ist mit um 5.40 Uhr aufgestanden, hat sich schnell angezogen, wusste, es gab kein, ja, ich will jetzt nicht oder so. Sie ist
muss in der Kälte oder ja, keine Ahnung was. Und dann zack, zack, also selbst in 2 Jahren.
Ja,
Studiengesuchte kämpfen. Und wir hatten zum Glück Unterstützung von meiner Oma und den neuen Mann von meiner Oma, der ist nicht so neu in Gehörstand seit 20 Jahren, aber trotzdem, der war für mich teilweise wie so ein Vater, weil er mir vorgelesen hat, er ist mit mir zum Spielplatz gegangen, hat mich zur Schule gebracht, abgeholt und so weiter. Und dann hatten wir noch eine ganz tolle Person oder auch haben, und zwar ist es die Ulrike, das ist meine Leihoma und so Family by Heart, also wir verstehen uns immer noch super, die ist für uns beide wie so eine beste Freundin.
Ja.
Ist zwar über 80 schon.
Ja, wird diese Woche 81.
Genau, aber ist total flott, modern, lustig und auch eine Frau, die sehr früh ihren Mann verloren hat und 2 Kinder hatte, aber Bankdirektorin war bei der HVB und auch weiß, was es bedeutet, so für sich zu kämpfen und nicht aufzugeben und seinen Träumen trotzdem zu folgen. Und deswegen ist sie für uns beide auch total das Vorbild.
Ist sie dann auch so eine Art Mentor gewesen? Mentor? Ja, was ist ein Mentor? Ja, würde ich sagen. Also wenn ich wirklich Probleme habe oder Sachen zu diskutieren, dann würde ich am ehesten Ulrike fragen, weil sie eine so hochmoderne und clevere Frau ist, die auch wirklich in jedem Bereich Wissen hat. Also sie weiß, wer der aktuelle Bachelor ist, aber sie kennt auch die Wirtschaftszeitung von gestern auswendig.
Das heißt, und alle Aktien und alle geschichtlichen Dinge, also wirklich Wahnsinn. Und ja, sie hat uns auch total unterstützt. Und deswegen war ich eben im Wechsel immer bei meiner Großmutter oder bei meiner Leihoma.
Also tagsüber auch.
Tagsüber.
6:30 habe ich sie immer dort, entweder dort oder dort eben, ne, abgeschmissen, in Anführungsstrichen. Ja. Und da warst du dann, die haben dich dann in die Kinderkrippe oder Kindergarten gebracht.
Oder Schule.
Oder Schule.
Ja.
Genau.
Und das war auch total fein so, weil ja viele auch immer fragen so, ja, wie ist es für dich ohne Vater, weil es ja doch eigentlich immer Vater und Mutter sein muss, in Anführungsstrichen. Aber ich habe das nie als Nachteil empfunden, sondern eigentlich eher als Vorteil oder als Bereicherung, weil ich nicht nur 2 klassische Familienpartner sozusagen hatte, sondern einfach 4 Menschen, die total unterschiedlich sind und die mich alle über alles lieben, aber wirklich jeder auf seine eigene Art und Weise mich prägt und mir versucht, das Beste mitzugeben. Und dadurch hatte ich so verschiedene Einflüsse und bin, glaube ich, jetzt auch zu der Person geworden, die ich jetzt bin. Und ich bin da total dankbar für.
Das ist so schön. Wie reflektiert auch in diesem Alter schon da. Also toll. Das heißt, wir brauchen einfach alle eine Ulrike.
Aber nee, der braucht seine Ulrike.
Ulrike vor Bundestag.
Ja! Aber wirklich, das haben wir schon oft gesehen. Ja, die wäre echt perfekt, ja. Oder so, und das ist Tage wird Millionär, wenn sie so.
Das haben Hatschütze gesagt, die wüsste da alles.
Du hast ja gesagt, man fragt dich öfter, wie das denn ist, eben ohne Vater. Auf der anderen Seite würde mich natürlich auch interessieren, wenn man jetzt eine Mama hat, die so unternehmerisch unterwegs ist, natürlich dann auch ein Stück weit fehlt über den Tag. Hat es dir irgendwas ausgemacht oder würdest du rückblickend sagen, oh, da hätte ich irgendwie gerne mehr von meiner Mama gehabt, weil das ist ja der Struggle, den Frauen da auch immer haben. Bin ich genug für mein Kind? Tue ich genug für mein Kind? Man ist irgendwie so zerrissen. Man möchte seine Passion leben und auf der anderen Seite die beste Mama der Welt sein. Jetzt mal aus Kindesperspektive, wie ist das denn für dich? Wie hast du das empfunden?
Ich glaube, dass meine Mama immer zu 100% Chirurgin war, aber auch gleichzeitig zu 100% Mutter. Also bei uns gab es nicht so diesen einen Teller, der die 100% abbildet, wo man dann so stückchenweise machen muss, sondern beide Bereiche waren einfach zu 100% da. Und natürlich gab es trotzdem Phasen, vor allem als ich kleiner, wo ich sehr Heimweh hatte, also gerade auch bei Ulrike, wo ich dann über Stunden unter den Tisch geweint habe, weil ich sie immer besuchen wollte. Und ich habe immer gesagt, kann ich bitte Mami anrufen? Und dann wusste sie halt, wenn ich anrufe und sie höre, dann heißt es dann im nächsten Schritt, okay, ich will sie besuchen gehen im Krankenhaus. Und dann hat Ulrike immer versucht, ja, trotzdem streng zu sein und zu sagen, nee, wir wollen sie jetzt nicht unter Druck setzen, wir wollen sie jetzt nicht anrufen. Was willst du ihr denn sagen, hat sie immer gefragt. Und ich so, ja, einfach nur Hallo sagen. Und dann, es ist aber dann trotzdem oft darin geendet, dass ich dann doch ins Rechts der Isa bin, um eben vorbeizuschauen und aus Vorbeischauen.
Oder dann oft, gehen sie mit auf Station und sie wartet noch 2-3 Stunden, bis ich fertig
bin. Ja. Genau. Ja, also ich würde sagen, so als ich klein war, so zwischen 5 und 8 vielleicht, dass ich da so am meisten Heimweh hatte oder Mamaweh. Und je älter ich wurde, desto mehr war ich ja dann auch in der Schule eingebunden, hatte Freunde, hatte auch ganz tolle Nachbarskinder, mit denen ich mich verstanden habe. Und dann ging das auch.
Ja. Das heißt, du hast jetzt auch im Nachhinein nicht das Gefühl, dass du zu viel von deiner Mama irgendwie verpasst hast.
Nee.
Weil sie ja eben, wenn sie Mama war, zu 100%, das ist ja auch das, was man eigentlich immer wieder herausstellen muss, weil es gibt ja so viele Mütter, die zerreißen sich im Alltag. Und die können dann, wenn sie Mama sind, nicht zu 100% Mama sein, weil sie so viel anderes Zeug und dann den Haushalt organisieren, in die 10.000sten Muffins backen und in den tollsten Geburtstag vorbereiten und den Mutter-Sprechtag und weiß der Geier was vorbereiten. Ich glaube auch, also neben der Arbeit war ich, sobald ich aus der Klinik draußen war, war ich zu 100% nur noch für Eleonora da. Das muss ich auch sagen. Da war es auch nicht so, dass ich zum Sport gegangen bin oder mich mit Freunden getroffen habe oder ins Kino. Das ist natürlich so, ich habe mich entschieden, dieses Kind zu bekommen und es ist meine Verantwortung, mich dann darum zu kümmern. Es ist zwar schade, dass man nicht so diese Freizeit wie sonst hat und dass man vielleicht die Freiheiten einbüßt. Auf der anderen Seite ist es ja meine Verantwortung. Ich habe entschieden, ein Kind zu kriegen. Und deswegen ist es auch meine Verantwortung, dann die restliche Zeit zu 100% Mutter zu sein, mit ihr zu lernen, mit ihr zu spielen, mit ihr rauszugehen, neue Sachen zu unternehmen. Das war mir schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Ich habe die auch nie als gestresst wahrgenommen.
Ja.
Also nie hektisch, nie laut geworden, nie verzweifelt, sondern eigentlich sehr, sehr souverän, sehr stark und total fürsorglich. Und
wir waren ja auch immer so glücklich.
Ja, wir sind wirklich, das klingt irgendwie so unecht, aber wir waren, wenn wir uns hatten, immer zufrieden und glücklich.
Und Eleonora hat mal so mit 3 Jahren ein Bild gemalt. Da ist eine große Person drauf und eine kleine. Die kleine schwingt in der Luft, beide lachen und man sieht so, sie wird so rumgeschwungen sozusagen. Und selbst in der Phase, wo es so hart war, waren wir eigentlich immer glücklich. Also, dass wir uns haben und das war nie ein trauriges Gefühl.
Obwohl uns diese Verbindung auch so stark gemacht
hat. Ah, ja.
Oder die ist ja bis heute auch nicht so stark.
Ja, das ist ganz nur dafür packen.
Es ist auch jetzt noch so, wenn ich arbeite ja sehr viel in der Praxis für den Berger Effekt oder lerne auch zwischendurch hier. Und trotzdem, wenn ich dann im Nebenraum bin und ich dann nach 2 Stunden kurz dann zu meiner Mama gehe, dann freuen wir uns riesig.
Das würde ich sehen. Das ist so wie ein Bund, der einen wieder sieht, ne?
Egal, wie kurz die, es stimmt eigentlich, egal wie kurz so die Pause ist, ein Hund freut sich auch. Und wir freuen uns auch immer, uns zu sehen.
Total.
Ja, total schön. Du hast jetzt gerade schon Doc Berger Effekt angesprochen. Das ist ja jetzt quasi eure gemeinsame Firma.
Ja.
Wie seid ihr denn drauf gekommen, das zu machen?
Der Gedanke und der Wunsch, eine Wirkstoffkosmetik zu entwickeln, war sehr, sehr lange da, weil ich bin ja Chirurgin und ich arbeite sehr viel auch mit Botox, Fillern, Eigenblut und so weiter, einfach damit wir die Jugendlichkeit erhalten. Wir wollen nicht übertreiben, aber wir wollen ja relativ lange auf frisch ausschauen. Und da fehlte mir immer das letzte Puzzlestück, so diese Wirkstoffkosmetik, die die Hautstruktur auch bearbeitet. Bei Botox kann ich den Muskel lähmen, mit Hyaluronsäure kann ich Defekte wieder auffüllen, aber die Hautstruktur ändert sich ja nicht. Und die können wir aber mit Wirkstoffen ganz, ganz toll bearbeiten, wenn wir es ernst machen. Also wenn wir eine hohe Konzentration nehmen im therapeutischen Bereich, dann kann man da super viel mitmachen.
Und wenn man konsequent ist. In der Anwendung.
In der Anwendung, das ist wie beim Sport. Also wenn du ein Sixpack willst und du gehst nur alle 3 Wochen zum Sport, dann kriegst du nie ein Sixpack. Hingegen, wenn du das 6 Wochen lang jeden Tag machst, dann schon. Und so ist es mit der Hautpflege auch. Also habe ich irgendwann festgestellt, ich habe keine Skincare gefunden, die Kriterien erfüllt, die ich für mich selber mir wünsche. Und deswegen ist über lange Jahre und Zeit dieser Wunsch und Recherche natürlich dann doch die eigene Skincare erwachsen. Und ohne Kompromisse, also ich gehe ungern Kompromisse ein, wenn es um Qualität oder Reinheit der Wirkstoffe geht.
Ja, also ich bin relativ
straightforward,
so kann man es vielleicht sagen.
Ja.
Und ja, dann habe ich erstmal natürlich die Formulierung entwickelt und habe das auch gelauncht. Eleonora hat es aber immer begleitet und hat mir schon, als sie erst 14, 15 war, schon so viel Input gegeben, weil sie da ein ganz anderer Typ Mensch ist. Sie ist so ein wirtschaftlicher und strukturierter und ein Mensch, der die Zusammenhänge alle sofort begreift.
Und den Überblick behält.
Und eigentlich hat sich das so eingeschlichen, dass sie eigentlich mittlerweile wirklich der Kopf von Doc Berger Effekt ist. Ich kümmere mich um die Formulierungen und die Innovationen. Das geht natürlich immer weit, das geht immer noch besser, noch konsequenter. Und Eleonora macht den Rest. Sie hat das Team unter sich, sie kommuniziert den ganzen Tag mit den Mitarbeitern, hat auch die strategischen Ideen. Also ich bin absolut baff, wie weit man mit 18 Jahren sein kann. Sie ist ja jetzt erst 18 geworden. Und also da kann ich ruhigen Gewissens die Verantwortung abgeben und das Eleonora überlassen.
Ja, mir macht es aber auch so viel Freude. Das war ja eigentlich gar nicht geplant. Also ich kam ja nicht auf die Welt und wusste schon mit 8 Jahren, oh ja, ich möchte unbedingt mit meiner Mutter zusammen eine Skincare machen, so wie du jetzt wusstest, dass du Chirurgin sein möchtest, sondern ich war immer schon eine sehr vielseitig interessierte Person, sehr wissbegierig, sehr neugierig, also auch in der Schule. Wir haben immer alle Fächer Spaß gemacht, egal ob Geschichte, Deutsch, Mathe, Ethik,
Kunst,
also ganz unterschiedliche Bereiche und ich fand alles total spannend, weil ich es einfach mag, neue Herausforderungen anzunehmen und mich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Und weil ich aber überall so Spaß hatte, war es extrem schwierig für mich in der Kindheit oder auch jetzt in den letzten Abiturjahren so herauszufinden, was will ich eigentlich machen, weil ich ja irgendwie alles machen mag und auch machen kann zum Glück. Weil mir Bildung eben sehr wichtig war und Bildung für mich immer Freiheit bedeutet hat. Deswegen habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben.
Also sie hat ein Abi von 0,8 geschafft tatsächlich hier. Wir sind bei Bayern mit 16 Jahren, also sei was man halt so macht.
Wow. Genau, was mir schon immer Spaß gemacht hat, ist einfach neue Ideen zu entwickeln und mit Menschen zu kommunizieren, wirtschaftlich voranzukommen, Unternehmen zum Wachstum zu bringen und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Und dann bin ich eben nach meinem Abitur auch so als Co-Founder mit eingestiegen und ins Unternehmen kümmere mich jetzt vor allem um Marketing und um den Vertrieb. Also ich lief's mit neuen Kunden und mit neuen Kooperationspartnern auch in Kontakt zu treten. Und mir macht es wahnsinnig viel Spaß.
Das merkt man. Und man merkt auch, dass euch das zusammen wahnsinnig viel Spaß macht.
Ja.
Und dass das auch alles so funktioniert. Ich meine, ihr habt einen extrem starken Draht zueinander. Und ich glaube, der eine muss das gar nicht aussprechen und der andere weiß schon, was er denkt. Aber gibt's denn auch mal Challenges oder Herausforderungen, wo ihr sagt, boah, da funktioniert's irgendwie nicht so? Oder da gab's einen Punkt, wo wir uns so gar nicht einig waren?
Eigentlich nicht, ja.
Eigentlich.
Das klingt jetzt so langweilig.
Wir sind.
Also wir sind in uns sind vielen Sachen sehr ähnlich. Wir haben gemeinsame Werte und auch gemeinsame Ziele, aber wir sind trotzdem als Personen sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut.
Ja.
Aber trotzdem ergänzen wir uns.
Deswegen ergänzen wir uns so gut. Ich bin so eher der übersoziale, zu weiche Mensch. Ich will jetzt nicht sagen, dass du zu hart bist, aber du bist halt ein sehr strukturierter Mensch, der auch
eher so klare Linien hat,
analytisch ist, der dann auch mal sagt, jetzt hör mal auf, also du bist nicht Mutter Teresa, du kannst nicht jeden retten. Das ist schon wichtig.
Ja, ich setze auch klare Grenzen.
Du setzt klare Grenzen, ja.
Und kann auch Menschen sehr gut einschätzen und durchschauen auch irgendwo.
Ja, deswegen ergänzen wir uns gut. Und ich bin auch manchmal so, dass ich sage, ja, du bist zu hart. Also das ist zu...
Jetzt nicht nachtragend sein und öffne dein Herz. Ja, also es ist natürlich immer so...
Ja, genau, wir sind beide so ein bisschen extrem und wir treffen uns in der Mitte und das macht das Ganze, glaube ich, zum richtig guten Match.
Ja.
Ja, würde ich sagen.
Ja, so ist halt. Auch wirklich auf Augenhöhe, das ist auch das, was ich so schön fand von Anfang an, dass du mich jetzt nie so als Kind in Anführungsstrichen behandelt hast, dass man jetzt irgendwie ausschließt von wichtigen Themen oder dass man so extrem betüttelt oder einfach wie so ein Kind behandelt und so einer Bubble aufwachsen lässt, sondern ja, dass du mich immer total respektiert hast, meine Meinung immer ernst genommen hast und
ja. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp, den ihr an der Stelle geben könnt, oder? Kinder, das ist ja aus der früheren Prägung und Erziehung, wurden Kinder ja oftmals ja so abgetan. Ihr müsst euch fügen und ihr müsst funktionieren, ihr müsst in Schema F passen.
Ja.
Aber da hat sich ja mit der bedürfnisorientierten Erziehung auch schon ganz viel verändert, dass Kinder eben als vollwertige Menschen wahrgenommen werden.
Absolut. Ich bin schon der Meinung, also als Elternteil hat man die Verantwortung, Eltern zu sein und auch klare Grenzen zu ziehen. Ganz klar.
Also es gibt ein tolles Buch, ich glaube, das heißt, warum wir unsere Kinder zu Tyrannen erziehen. Das habe ich damals gelesen und das ist sehr interessant. Die Kinder brauchen klare Grenzen, innerhalb derer sie sich dann aber frei bewegen können. Und es ist so wie Tennis spielen. Das muss man auch erlernen. Keiner kann den Aufschlag von der ersten Sekunde. Das muss man erlernen. Und so ist es auch mit dem Verhalten. Und mir war immer wichtig, klare Grenzen zu ziehen. Und die wusste sie, wenn ich, Nein war ein Nein. Ich musste auch nicht begründen, warum das jetzt vielleicht nicht geht in der Sekunde, sondern es war ein Nein. Und dann ging es wieder weiter. Auf der anderen Seite habe ich halt den Mensch Eleonora immer, also schon als Säugling, zu 100% respektiert. Und das ist, glaube ich, dass ich sehe oft auch Paare, die miteinander so respektlos umgehen. Also die pumpen sich eigentlich von morgens bis abends nur.
Ich glaube auch gerade in der Pubertät so Mutter, Tochter.
Auch das, aber auch Partner, also ne, Frau, Mann und Frau.
Das auch, ja. Und ich glaube gerade in der Teenie-Zeit, also auch so, wie es auch in allen Filmen immer dargestellt wird, da knallen die Tadien und dann werden Teller geworfen und dann schreit sich an und dann geht die Tochter nachts raus und verschwindet aus dem Fenster und die Eltern suchen sie und keine Ahnung, da gibt's ja so ganz viele Horrorgeschichten.
Ja, was hast du also nicht gemacht?
Die, glaube ich, aber auch wirklich Realität sind bei vielen Familien, aber bei uns gab es da jetzt nie so eine Phase.
Es gab weder so eine Trotzphase mit 2, 3, noch die Pubertät, wo wir ein Problem hatten, eigentlich gar nicht. Wir waren immer froh, wenn wir uns hatten, weißt du? Wir waren ja auch viel voneinander getrennt, wenn ich gearbeitet habe. Ich habe ja einen 12-Stunden-Job.
Hatte auch früher Nachtdienste.
Nachtdienste, Wochenenddienste. Und wir waren einfach froh, wenn wir beisammen waren. Und das haben wir dann auch wirklich zelebriert. Und wir haben uns übereinander und aufeinander gefreut und nicht irgendwie den anderen nur kritisiert oder gemaßregelt. Ja, würde ich sagen.
Mich würde jetzt mal interessieren, du mit 18 jetzt, du bist ja jetzt das klassische Gen-Z-Beispiel von...
Ich bin eine Ziege.
Ja, wobei, einerseits, ja, andererseits habe ich jetzt einfach schon viele, sag ich mal, in deinem Alter oder ein bisschen älter, so die Anfang 20-Jährigen, da sieht man jetzt auf LinkedIn ja auch immer mehr Gründer, die ihre eigenen Unternehmen aufziehen und die einfach auch schon viel früher den Mut entwickeln, das überhaupt zu machen. Also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, ich hätte mit 19, wäre mir bestimmt nicht eingefallen, Unternehmen zu gründen und alleine da irgendwas zu machen, ne? Und meine Eltern hätten mir wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt. Aber wenn du so eine Mama hast, und siehst, wie man unternehmerisch tätig sein kann. Das hat dich ja ein Stück weit wahrscheinlich auch beeinflusst, beziehungsweise auch ja den Mut gegeben und du ihr wahrscheinlich auch, da voranzuschreiten. Hast du auf der anderen Seite vielleicht aber manchmal auch das Gefühl, nicht genug Jugendliche sein zu können? Also ich meine, mit einem 0,8 Abi, da hat man sicherlich auch viel gelernt, ne? Das habe ich jetzt zu meiner Abi-Zeit nichts. Aber fehlt dir da irgendwas? Also gibt es sowas Klassisches wie diese ganzen Kollegstufenpartys, wo sich alle noch im anderen irgendwie übergibt? Gibt es sowas noch? Oder sind alle Unternehmer und wo euch fokussiert?
Nee, ich glaube, das gibt's sehr oft noch. Und ich glaube, das ist auch immer noch die Regel. Aber ich bin da schon immer aus der Reihe getanzt. Und meine Interessen waren immer schon ganz woanders. Also ich hatte nie das Bedürfnis, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen oder keine Ahnung, sonstige Sachen zu machen. Ich war einfach schon immer anders, immer. Als Kind, als Schüler, auch jetzt noch, als Person an sich. Also deshalb war ja auch in der Schulzeit deswegen sehr, sehr hart für mich, weil ich über Jahre ausgeschlossen wurde und gemobbt wurde, egal ob von Lehrern oder auch von Schülern und selbst auch wirklich erwachsene Lehrkräfte, wo ich gemerkt habe, sie wissen nicht genau, wie ich ticke oder sie fühlen sich unterlegen oder sie möchten mich in irgendeine normale Schublade stecken, weil ich halt sehr, sehr viel Freude hatte am Lernen, sehr ehrgeizig war, sehr zielstrebig war und das hat sehr viel nicht in den Kram gepasst und deswegen, weil ich anders war, haben sie versucht, einfach so Klicken zu bilden und mich auszugrenzen und gerade so ja in der 5., 6., 7., 8. Klasse war es besonders hart, da war ich auch oft dann in den Pausen auf der Schultoilette, hab mich versteckt, hab geweint, hab meine Mama angerufen.
Da war es wirklich so, 9.30 Uhr und 11.20 Uhr, wusste ich, geht gleich das Handy, egal ob ich im OP oder woanders war. Das heißt, die MFA oder die OP-Hilfe musste dann ans Telefon und mir das Handy ans Ohr halten, weil ich einfach für sie da sein wollte. Damit ich ihr einfach sage, dass sie wunderbar ist, wie sie ist und dass ich sie irgendwie unterstützen kann.
Ja. Und ich glaube, deswegen auch den Mut, den du angesprochen hattest, jetzt auch mit 18 Unternehmerin zu sein, der ist schon viel weiter verwurzelt, so in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit, weil ich schon immer den Mut hatte, eigene Wege zu gehen und mich nicht verbiegen zu lassen. Egal, ob man dann einsam ist oder egal, ob man dadurch ausgeschlossen wird, wusste ich immer, ich möchte mir einfach meine eigenen Interessen, meine eigenen Prinzipien, meine eigenen Werte nicht nehmen lassen. Und werde deswegen, egal was kommt, immer für mich einstehen und meine Ziele auch erreichen. Und das verfolgt mich einfach schon die ganze Zeit. Das steckt tief in mir drin, in allem, was ich tue. Und es wird mich auch mein Leben lang noch begleiten, denke ich.
So eine wertvolle Folge mit so vielen Nuggets, die man sich rauspicken kann, die einen irgendwie bestärken und in sämtlichen Situationen weiterhelfen. Also ich finde es mega, mega beeindruckend und ich kann das jetzt nur ansatzweise nachempfinden. Da kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen. Aber ich habe zum Beispiel auch neulich mitgekriegt, wie meine Tochter das erste Mal im Kindergarten geärgert wurde. Oh mein Gott. Und dann, sie hat total geweint und hat gesagt, die haben zu mir gesagt, du kleines Hühnchen. In dem ersten Schritt dachte ich, doch, soll ich jetzt lachen oder weinen? Ne? Aber an sich ist es ja was echt lustig ist.
Ja.
Aber für sie war das so schlimm und sie hat es so mitgenommen. Und ich saß dann auch echt als Mama da und dachte mir so, fuck, was mache ich jetzt? Ich kann ja da nicht hingehen und sagen, jetzt sag doch mal das nicht mehr zu meiner Tochter, ne? Und ich kenne das eben auch aus der Schulzeit, wurde ich zum Beispiel auch mal eine Zeit lang gemobbt und ausgeschlossen.
Mhm.
Und es ist einfach super, super schlimm für ein Kind, aber für die Eltern, diese Hilflosigkeit, was macht man denn da? Und ich meine, deine Lösung war jetzt im Prinzip immer für sie da zu sein, aber wie ging es dir dann damit?
Ganz, ganz arg. Also wirklich, das trifft einen als Mutter ja wahnsinnig, wenn das eigene Kind unglücklich ist. Und noch dazu unverschuldet. Also sie hat ja niemandem was weggenommen, nur weil sie jetzt eine Eins bekommt. In Mathe heißt es ja nicht, dass der Nächste nicht auch eine Eins haben kann. Aber es wurde immer so nach
dargestellt.
Du hast die Eins bekommen, deswegen haben wir jetzt alle eine 3, eine 4, eine 5. Aber so ist es ja nicht. Das heißt, völlig unverschuldet, ein völlig unaggressives und Mädchen in der Schule, das niemandem was getan hat, das aber trotzdem einfach dafür, dass es halt so Interesse am Lernen hat und gut in der Schule ist, einfach so geärgert wird und ausgeschlossen wird. Was kann man tun? Man kann natürlich mal mit den Lehrern sprechen, aber da war halt auch eine Reihe von Lehrern, die eigentlich auch so nach dem Motto, ja, sie könnte ja mal eine Tiertherapie machen oder so nach dem Motto, die ist ja völlig gestört, dass die Freude am Lernen hat. Ich meine, Lehrer sieht ja auch, also es gibt ja solche und solche Lehrer, aber die meisten Lehrer sind ja jetzt nicht Einsteine. Muss man ja auch sagen. Das heißt, die waren während der eigenen Schulzeit auch eher so wahrscheinlich der mittlere Durchschnitt und mochten damals schon nicht den Streber. In Anführungsstrichen.
Mhm.
Und das verstehen die jetzt oft als Lehrer auch, nicht? Als Lehrkraft, dass da so ein Kind ist, das da wirklich total Freude dran hat. Da war ein Englischlehrer, der hat dann, als sie mal 2 Tage zu früh die Hausaufgaben fertig hat, gesagt, oh, this is so bad. Ich denke immer, es ist doch egal, wann sie die Hausaufgaben fertig hat, aber das Kind dann auch noch so blöd anzureden, dass sie die Hausaufgaben 2 Tage früher abgegeben hat, als vielleicht die Woche, die vorgegeben war, um das dann jedes Mal noch zu verunsichern, wie schlecht es ist, dass man da Freude dran hat.
Ich finde es auch so schade. Generell was das System Schule an sich, finde ich die Fächer total wertvoll. Und ich finde es wichtig, dass man Kindern auch wirklich zeigt, ihr müsst lernen, um später auch was zu erreichen, weil es euch Freiheit und Unabhängigkeit schenkt. Aber so die gesellschaftlichen und sozialen Aspekte, die dazugehören, und dieses in Schubladen denken und in Rollen reinschieben und diese fehlende Toleranzgedanke, das finde ich schon extrem schade. Und es gibt sehr wenig, was man tun kann, außer jetzt für einen da sein. Weil ich hatte einige Lehrer dann in der höheren Stufe sozusagen, die mich sehr gerne mochten und mich sehr geschätzt haben und mich auch versucht haben, so gut es geht, zu unterstützen und zu verteidigen. Aber als es quasi rausgekommen ist, wurden die wiederum bestraft von anderen Lehrern oder von der Schulleitung, dass sie zu mir halten, weil sie sich auf deren Seite stellen müssen. Und die wurden dann wirklich so erpresst oder unter Druck gesetzt, dass die sich jetzt entscheiden müssen für, wollen sie weiter bei uns an der Schule arbeiten oder gehen sie halt mit Eleonora gemeinsam den Weg und unterstützen sie. Und das war für mich dann auch total schlimm, ganz schlimm, weil ich ja nicht mehr wusste, okay, ich mag die Lehrer total gerne.
Aber du willst ihnen auch keinen Schaden.
Aber ich will natürlich auch keinen Schaden zufügen, so was mache ich jetzt? Und
ja, irre. Also das ist so eine irre Situation.
Vorstellen.
Ja. Sowas heute auch noch gibt. Ich meine, deine Schulzeit ist ja jetzt noch nicht, wie bei mir ist.
Du bist ja zuerst 1,5 Jahre zu Ende, ne?
Wahnsinn.
Ja.
Ja, nichtsdestotrotz scheint es schon, dass du sehr, sehr viel für dich da auch daraus mitgenommen hast und sehr daran gewachsen bist. Was ist denn für dich so diese Kernkompetenz, wo du sagst, das hat mich richtig stark gemacht und deswegen bin ich jetzt darin so gut, wie ich eben bin?
Nicht aufgeben und egal, was andere sagen, denken oder machen, einfach an sich selber glauben und seine eigenen Ziele und seine eigenen Wünsche immer vor Augen haben und sich auf das Positive fokussieren und nicht sich in diese Opferrolle begeben, weil es sehr, sehr viele gibt, die in so einer Situation dann ja das versuchen, irgendwie das
sich anzupassen, zu ändern, zu gefallen.
Ja, oder halt einfach dieses Thema, oh, jetzt bin ich das Opfer, so sehr zu tanzen nehmen und zu zelebrieren, weil es jetzt, ob man in der Schule gemobbt wird oder es gibt ja auch viele Erwachsene, die sich ständig wegen irgendwas in die Opferrolle begeben, wo ich mir denke, nee, du bist nicht das Opfer. Also ja, du bist auch nicht der Täter, aber du musst nicht das Opfer sein, du kannst dich aus der Rolle rauskämpfen und du kannst trotzdem deinen eigenen Weg gehen. Und es zieht einen ja auch so runter, wenn man die ganze Zeit denkt, oh, jetzt werde ich geärgert und jetzt geht's mir nicht gut und jetzt ist das passiert und das passiert. Dann werden die Noten schlechter, dann hat man noch weniger Freude am Lernen, dann wird man vielleicht depressiv oder kriegt andere psychische Probleme. Und es ist so wichtig, dass man ja sich da nicht reinsteigert, in Anführungsstrichen, sondern dass man einfach wirklich versucht, nach vorne zu schauen, pragmatisch zu bleiben und sich auf gar keinen Fall zu stark unterkriegen zu lassen.
Das ist so schwer. Ich muss ja sagen, ich fand das, als Mutter habe ich das ja natürlich begleitet und versucht, sie zu stärken, aber ich habe sie bewundert dafür, dass sie jeden Tag in die Schule gehen wollte sogar. Also obwohl sie so massiv gemobbt worden ist, hat sie gesagt, ich lasse mir doch mein Recht auf Bildung nicht nehmen. Ich gehe doch da gerne hin. Ich höre mir das gerne an. Ich finde das super spannend, was da unterrichtet wird. Ich lasse mir doch von denen jetzt nicht das Recht nehmen, die Schule zu besuchen. Und das fand ich so stark. Ich habe sie so bewundert, weil ich hätte die Stärke nicht gehabt. Ich wäre eher wahrscheinlich, hätte mich am liebsten immer krank gemeldet, wäre in meinem Zimmer geblieben, hätte mich versteckt. Und diese Kraft, die Eleonora da hat, das ist so bewundernswert.
Also ich habe meiner Mutter damals gesagt, ich möchte die Schule wechseln.
Ja,
wir hatten zwar auch Schulwechsel. Wir hatten in der 8. Klasse einen Schulwechsel. Ja. Also das war eben 5, 6, 7, 8, war auf einer staatlichen Schule. Das war wirklich unterirdisch, kann man so sagen. Dann sind wir auf eine private, die war
anders unter ihr, anders in der Irre, oh nice, aber da hat er die 10. übersprungen und halt da nochmal versucht, dadurch in ein neues Umfeld zu kommen, was anfangs gut geklappt hat, aber dann auch nach hinten losgegangen ist. Aber ich habe dann gesagt, okay, es sind meine letzten zwei Schuljahre, also 11., 12., ziehe ich jetzt einfach durch und ich will so die Schulzeit so schnell wie möglich hinter mich bringen, einfach um es abzuhaken. Weil das ist ja auch so das Problem, glaube ich, an der Schule, was dann anders ist in der Uni oder auch im Unternehmen, dass man gefangen ist in einer Klasse von, ja, zwischen 15 bis 30 Schülern und man kommt da nicht raus und man weiß auch, okay, ich habe Schulpflicht bis mindestens 10. Klasse und viele wollen ja dann noch den Abschluss machen. Das heißt, du bist echt gefangen und weißt, du musst 12 Jahre da sein, Schulwechsel hin oder her, du bist immer gefangen in derselben Klasse. Und wenn du dich jetzt gerade zufällig nicht mit den anderen 20 Leuten verstehst, dann bist du da gefangen für ein ganzes Schuljahr oder für weitere Schuljahre. Und es gibt so wenig Auswegmöglichkeiten und das hat man halt später nicht, weil später kannst du dich mit unterschiedlichen Leuten treffen, hast unterschiedliche Kurse, hast unterschiedliche Kollegen, Mitarbeiter, was auch immer. Und du bist nicht gefangen, immer mit den gleichen Leuten. Und das ist halt echt, echt hart, dass man weiß, okay, ich muss da hingehen und ich muss das jetzt einfach zu Ende bringen, weil es führt kein anderer Weg dran vorbei.
Ja. Haben sich denn dann trotzdem Freundschaften auch in der Zeit entwickelt oder warst du da dann eher so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs? Weil mich natürlich auch interessieren würde, wie finden das jetzt Gleichaltrige, dass du mit deiner Mama zusammen Unternehmen führst?
Also ich hatte in der Schule jetzt so an sich keine engen oder keine echte Freunde. Ich hatte immer wieder mal Phasen, wo ich ja ein, zwei nette Leute hatte, sag ich jetzt mal, oder Bekannte. Aber ich hatte auch bis jetzt eigentlich immer noch nicht so die klassische beste Freundin, mit der man jeden Tag FaceTimet und sich alles erzählt und alles Mögliche, die in meinem gleichen Alter ist.
So, Mama ist deine beste Freundin.
Ja, weil die Mama ist meine beste Freundin und ich habe andere Leute, mit denen ich mich auf Augenhöhe unterhalte, die einfach viel älter sind, weil das total gut harmoniert und weil wir uns ergänzen, weil wir uns vertrauen. Und ich glaube, das ist auch wichtig mitzugeben, weil jedes Kind wünscht sich ja irgendwo einen besten Freund oder eine beste Freundin. Aber es gibt auch viele, die haben nicht diese eine beste Freundin. Und das ist auch okay. Und man wird im Leben auf jeden Fall Leute treffen, die einen verstehen, die einen schätzen für die Person, die man ist. Und man kann auch Sachen nicht erzwingen. Also es ist zwar total schade und ich kann es wirklich so gut nachvollziehen, dass man sich Freunde wünscht, mit denen man über alles reden kann. Aber man muss auch irgendwie so das Selbstvertrauen entwickeln und auch die Geduld haben, dass man weiß, es kommt, aber vielleicht halt nicht jetzt sofort und vielleicht nicht morgen. Und es ist vielleicht auch gut so, wenn man sich da nicht reinstürzt und dann versucht, irgendwelche Freundschaften zu schließen mit Menschen, die einen eigentlich dann eher in den Rücken fallen oder
die einen verbiegen wollen.
Die einen verbiegen wollen, sondern dann lieber vielleicht wirklich alleine und einfach auf die richtigen Leute warten, als zu schnell mit Leuten anfreunden, die ja, die eigentlich nicht gut tun. So, das wäre mein Rat.
Wirklich ganz geflasht. Würdest du, Luise, sagen, dieses Modell Mama-Tochter als Unternehmerteam ist uneingeschränkt zu empfehlen?
Für uns ja. Bei uns ist es so, dass es wirklich harmonisch ist und dass wir uns super ergänzen. Jeder von uns hat wahnsinnige Stärken, natürlich auch ein paar Schwächen. Aber jeder von uns ist, glaube ich, wirklich sehr zielstrebig und zielorientiert und hat tolle Ideen. Aber wenn wir zusammen sind, zu zweit, dann wachsen wir komplett über uns hinaus. Deswegen für uns absolutes Ja.
Ja.
Die Grundvoraussetzung ist wirklich ein respektvoller Umgang. Also wenn da oft, ich sehe es halt oft, dass die Eltern eher weniger Respekt dem Kind gegenüberbringen und das kann natürlich nicht funktionieren. Also es muss schon auf Augenhöhe dann sein und man muss offen sein für Innovation, für die neue Generation. Ich meine, Eleonora hat ja brillanteste Ideen, auf die ich nie kommen würde. Und da darf man dann als ältere Person nicht sagen, oh, das war jetzt nicht meine Idee, also kann sie nicht so gut sein, sondern man muss dann schon auch offen sein und ja, das abgeben können.
Ich glaube, was super wichtig ist, wenn man jetzt vorhat, so ein Family-Business zu starten, dass beide Parteien es wollen.
Ja.
Weil wenn ich es jetzt nicht wollen würde, würde ich es auf gar keinen Fall machen. Und es wäre auch richtig so, dass du mich da nicht reinzwingst, weil es gibt dann doch viele Familienunternehmen, wo wie jetzt Kinder, entweder nicht so gut waren in der Schule und dann heißt es sofort, ja, dann machst du bei uns mit oder sie sind gut in der Schule, aber trotzdem werden sie gezwungen, das und das zu studieren oder das und das zu machen. Und dann, finde ich, ist es eigentlich auch schon zum Scheitern verurteilt.
Weil viel ist, ja. Oft wurdest du ja auch gefragt, studierst du auch, willst du Medizin studieren? Willst du auch Ärztin werden? Willst du denn die Praxis übernehmen? Und da hat sie ganz früh gesagt, nee, möchte ich gar nicht. Habe ich nichts mit am Hut, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das finde ich so großartig, weil man muss auch wissen, was man nicht will. Und das, ich war immer fein und habe auch nie gedacht, dass sich irgendwas anderes jemals ergeben würde. Für mich war klar, Eleonora wird einen ganz anderen Weg gehen als ich. Und das sieht man auch in den Charakteren, wie wir so strukturiert sind, dass mein Beruf super zu mir passt und du hättest du wirst deinen Weg sowieso gehen. Aber ich fand es super, dass sie eben schon mit, weiß ich nicht, 11 Jahren sagen konnte, nee, das ist nicht meins, ja. Obwohl ich das Abitur habe oder was auch immer, aber ich möchte es nicht.
Ja, und das ist eben super wichtig bei so Familienunternehmen, dass wirklich das Kind das dann auch will, weil sonst kann es nicht funktionieren, weil wenn man es von morgens bis abends in eine Rolle reinpresst, wo man sich gar nicht entwickeln kann, wo es einem überhaupt keinen Spaß macht, dann braucht man sich nicht wundern, wenn dann auch die familiäre Beziehung kaputt geht und es wirtschaftlich nicht läuft und
man einfach unglücklich
wird. Beide unglücklich, ja. Weil die Eltern erwarten mehr von der Leistung, das Kind ist total unglücklich, weil es das nicht machen möchte. Also Family Business auf jeden Fall, einerseits wenn der Respekt da ist und andererseits wirklich, wenn beide total Lust drauf haben und dafür brennen, weil sonst würde ich sagen, macht auf jeden Fall euer eigenes Ding.
Jetzt macht ihr gemeinsam euer Ding. Was ist denn eure Vision?
Also auf jeden Fall mit Doc Berger Effect die Brand weltweit zu etablieren und millionenweit Menschen dabei zu helfen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass die Haut gut gepflegt ist, weil man sich selber dann einfach besser fühlt, weil jeder möchte ja frisch und gesund aussehen. Und ich glaube, gerade wir Frauen sind da ja immer sehr picky und sehr so zweifelnd und anspruchsvoll. Und ich glaube, das gibt einem einfach so eine große Portion an Selbstbewusstsein mit. Und ich glaube auch gerade als Mutter, wenn man eh schon so viel Stress hat und so hektischen Alltag hat, dass man sich dann wenigstens die 2 Minuten morgens und abends Zeit nimmt für sich und sich selbst noch ein gutes Tool.
Und es fällt sagt danke.
Genau, und ansonsten, weil ich ja schon auch ein sehr individueller Mensch bin oder sehr speziell, ich habe auch noch große künstlerische Visionen oder sehr kreative Projekte, die ich neben der Weiterentwicklung unseres Unternehmens so vorhabe. Und zwar möchte ich einerseits zum Beispiel mit JR und Marina Abramović zusammenarbeiten. Das sind 2 sehr, sehr bekannte Künstler, weil ich schon immer so dieses Bedürfnis in mir hatte, mich auszudrücken, die Welt zu verändern, Werte zu teilen. Und ich würde mich total freuen, einfach mit so anderen kreativen Köpfen zusammenzuarbeiten und Awareness zu schaffen für bestimmte Themen, wie zum Beispiel eben Anderssein, Toleranz, Empowerment. Und ja, ich habe sehr, sehr viele Ideen und ich bin mir sicher, dass sich da noch einiges ergeben wird.
Umsetzen wirst. Ja, ich bin auch total gespannt. Ich meine, Doc Berger Effect, das Unternehmen, ist, glaube ich, für dich der erste kleine Step. Also klein im Sinne von, ich glaube, dass du noch so viele Stufen vor dir hast und so tolle Sachen erreichen wirst und auch Menschen verändern, also Menschen berühren wirst. Mit deinen Aussagen, vielleicht mit Künstlern, vielleicht auch alleine. Und das, ich bin total gespannt. Bin selber super gespannt, was passiert, ja.
Das ist so, ist doch.
Ja, ich will einfach, dass Eleonora glücklich ist. Das ist mein Anliegen. Und weil ich weiß, sie hat so viele Visionen, möchte ich natürlich, dass sie das umsetzen kann, was sie sich wünscht, ja.
Oh, wie schön. Möchtet ihr, wir sind jetzt tatsächlich am Ende, oder?
Total schön mit euch zu sprechen. Möchtet ihr zum Abschluss gerne noch was an die Community loswerden? Vielleicht jeder von euch einzeln, was ihr einfach, ja, auch zu diesem Mutter-Tochter-Thema und generell Female Empowerment einfach sagen möchtet.
Ja, von meiner Seite aus als Mami ist es so, dass ich euch, liebe Mütter und auch junge Frauen, einfach ermutigen möchte, dass ihr eure Visionen umsetzt, dass ihr eure Ziele definiert und die dann auch wirklich verfolgt. Ihr seid großartig. Wir sind nicht abhängig von Männern. Wir sind nicht abhängig von Äußerlichkeiten. Wir können alles erreichen. Und ich möchte einfach auch, wenn man mal im Tal steckt und man denkt, das geht nicht weiter und alles ist ganz fürchterlich, es geht weiter. Es sind alles Phasen. Ihr werdet da rauskommen und ihr werdet gestärkt rauskommen. Und ich wünsche euch dabei unendlich viel Erfolg und Glück. Und dass ihr einfach an euch glaubt. Und ja, ich bin gespannt, wessen
Erfolgsstory ich selber demnächst auf dem Podcast hören darf. Ja. Ich drücke euch die Daumen.
Ja, dem gibt's eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Hast du schon perfekt zusammengefasst. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, mit euch in Kontakt zu treten. Wir sind ja selber auch auf Social Media sehr aktiv und vielleicht ergibt sich da ja auch ein toller Austausch und wir können uns gegenseitig unterstützen und inspirieren und ja, das motiviert uns immer weiterzumachen, einfach mit anderen ganz tollen Leuten zu sprechen und gemeinsam die Welt jeden Tag ein Stückchen schöner zu machen.
Ja, Mädels, ihr seid großartig. Da geht für die PS auf. Vielen, vielen Dank. Es hat so viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Das ist eine ganz wertvolle Folge. Und ja, danke an alle Mamas, die zugehört haben. Ich bin mir sicher, es hat keiner abgeschaltet. Mach's gut. Tschüss. Eine unglaublich inspirierende Geschichte von absoluten Powerfrauen, die einmal mehr bewiesen haben, dass Frau auch in einer Männerdomäne alles erreichen kann. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!